Hallo und herzlich willkommen zu Dreimal Halbwissen.
Moin.
Tag. Wir haben uns heute wieder hier zusammengesammelt, um Version Nummer oder Folge Nummer 3 aufzunehmen. Wer sitzt denn heute mit am Tisch, wie immer?
Florian, hallo.
Und Thomas, hallo.
Und ich bin Matthias. Die klassische Frage zum Anfang an. Was habt ihr als letztes programmiert? Oder gemacht?
Es wurde auf mich gezeigt. Deswegen, ja, was habe ich gemacht? Also ich arbeite gerade an einem Auftrag, da kann ich gar nicht so viel zu erzählen. Aber davor sozusagen an meinen eigenen Hobbyprojekten rumgearbeitet, habe ich sehr viel Spaß gehabt mit Lambda-Funktionen in Go. Wir haben vor zwei Podcast-Folgen, in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, wie super das ist, dass man jetzt bei AWS Lambda auch Go hochladen kann. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mir das mal an und bin in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen, wo ich garantiert gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen kann.
Thomas erzählt gleich vom Krieg.
und selber?
Ich habe diese Woche einen ganz, ganz bunten Blumenstrauß hingelegt, irgendwie aus Projektarbeit für Kunden mit Shop-Launch und all so ein Kram mit ganz viel Traffic und selber habe ich irgendwie mir meine eigene Chrome-Extension gebaut und gestern noch ein Magic Mirror. Also ich habe einmal komplett bunt von Holz und Technik bis einfach klassisch arbeiten gegen Geld.
Schön. Ja, ich habe ich hab ein altbekanntes Problem gelöst, mal wieder, also reviewed und hast du nicht gesehen, es geht um Statistiken erheben und wie macht man das eigentlich so, wie aggregiert man eigentlich am besten über die eigenen Daten, die man so hat. Wie macht man das auch performant, weil da hatten wir mal eine Lösung und naja, die ist so ein bisschen auseinandergefallen für größere Zahlen von N und dann wurde das nochmal überdacht und nochmal so ein bisschen kleiner gemacht und aufgesplittert und geclustert und hast du nicht gesehen. Und jetzt ist das auch in schnell und gut, bis wir wieder eine andere größere Zahl N erreichen und dann wird es wieder umgebaut. Aber so ist ja, das ist ja das Leben von solchen Systemen.
Bis sie wieder mehr Erfolg
haben. Wir halten ja immer nur bis zu einer gewissen bis zu einem gewissen Punkt und wir sind dieses Mal noch um dieses ganze Kinesis, Apache, Kafka-Kram, da sind wir noch rumgekommen, kommen noch mit der Inhouse-Lösung ganz gut weiter und jetzt geht's auch wieder Statistiken. Schön.
Ich finde aber erstaunlich, dass die Sachen, wo man sich total vornimmt und designt wie ein Weltmeister, dass die bloß lange halten, das sind die, die relativ schnell den Geist aufgeben und die Sachen, wo man sagt, das haue ich jetzt mal schnell rein, ich ändere das später mal wieder, die siehst du nach 20 Jahren noch da. Und so sollte es ja eigentlich nicht sein.
Aber darum halt Test, Dokumentation, weg damit, ist eh sowieso in zwei Wochen wieder weg. Lohnt ja nicht, das zu schreiben.
Da bin ich voll dabei, auf jeden Fall. Tests überbewertet.
Ja. Kommen wir damit direkt zum ersten Thema. Test-Driven Development, Behavior-Driven Development, Unit-Tests, Integration-Tests, hast du nicht gesehen? Ist das alles geil? Muss man das immer haben? Was ist denn das Geilste? Sag doch mal, erzähl doch mal, Thomas. So, erzähl doch mal aus dem Alltag.
Ja.
Jetzt von deinem Hobbyprojekt zum Beispiel.
Bist du so ein
TDD-Ler?
Wie viele Tests haben wir in deinem Hobbyprojekt?
Ich will nur die Coverage wissen. Null.
Also, ich finde das totale Gegenteil davon, um ganz ehrlich zu sein. Bei Hobbyprojekten macht das für mich tatsächlich nicht wirklich viel Sinn. Aber das ist natürlich auch eine individuelle Meinung und ich kann total verstehen, dass andere Leute so gestrickt sind, dass die halt sich von den Tests irgendwie dann zum eigentlichen Produkt arbeiten. Für mich, ich finde irgendwie, dass der einzige Test, der wirklich was bringt, ist der Integrationstest. Und alles andere ist immer so eine Mischung, das ist wenigstens meine Erfahrung, ist immer so eine Mischung aus falscher Sicherheit, in der man sich wiegt, und falsch verstandener Definition von, was ein Unit-Test eigentlich kann und soll und was auch immer. Also wie viele Unit-Tests in Anführungsstrichen ich schon gesehen habe, die alles andere waren als Unit-Tests und wie viele Setups ich gesehen habe, wo wer weiß wie viele Tests geschrieben wurden in irgendeiner Hauruck-Aktion und danach über Monate wurde dann eigentlich ein Test nach dem anderen deaktiviert, weil man es nicht gepflegt hat. Das ist aus meiner Sicht echt eine totale Zeit- und Ressourcenverschwendung. Aber ja, ich meine, es hat natürlich immer mit der Kultur in der Firma zu tun und wie auch die anderen alle so drauf sind. Aber ich bin auf jeden Fall nicht dogmatisch, was das angeht. Und ich finde es aber total schlimm, wenn Leute dogmatisch sind. Und wenn Leute ankommen und sagen, was weiß ich, auf Hacker News oder so, liest man sowas ganz gerne. Oh, wenn du dich bei einer Firma bewirbst und die machen nicht Unit-Tests, da brauchst du gar nicht da deine Bewerbung hinschicken oder so. Das finde ich halt komplett Blödsinn. Ich habe fantastischen Code gesehen, komplett ohne Unit-Tests und das Ding ist nicht zusammengebrochen die ganze Zeit. Und ich habe Code gesehen mit 100% Coverage, was sowas von brittle war, dass man es gar nicht benutzen konnte. Also für mich gibt's dann nicht immer so einen Zusammenhang des Ganzen. Wie handhabt ihr denn das?
Ha, natürlich 100% Coverage.
Nein. ich glaube ja grundsätzlich erstmal, dass das Unit-Test hat ja seinen Platz auch in so einem Testing, ne? Und zwar glaube ich immer, wenn du halt, also auch jede Funktion oder alles, was du hast, immer zu Unit-Testen ist halt, das ist Quatsch. Da gebe ich dir vollkommen recht, ne? Das ist einfach nur unnötiger Aufwand dafür. Also der Ertrag daraus ist nicht sehr hoch, glaube ich. Ich glaube, es gibt in fast jeder Codebase gibt es Stellen und Packages, sag ich mal so, an sich, die Unit getestet werden sollten. Also auch Funktionen. Also ich sag mal gerade so, der Klassiker für sowas ist, du hast einen bestimmten Datentyp, ne, und den du hast, und darauf schreibst du dir deine eigene Hashing-Funktion oder du schreibst deine eigene Sortierfunktion dafür, die nach einem bestimmten Muster das machen muss. Das testet ja keiner auch für dich. Das musst du dann ja selber testen. Das ist dann für meinen Begriff schon Code und das sind Stellen, die müssen unit-testet werden. Dafür man muss jetzt nicht 800 verschiedene Edge-Cases finden. Also man muss jetzt hier nicht voll SQLite gehen und mehr Tests schreiben als so ein F-35 Raptor, so ein Flugzeug oder so. Aber man kann sich da schon Gedanken machen und dann ganz klassisch, wie man das so schön in der Uni gelernt hat, ne, die Edge Cases einmal was voll drin ist, einmal was voll raus ist und dann noch so ein paar Sonderwerte und sowas alles. Das hilft schon sehr weiter. Ich glaube aber auch nicht, dass der genau wie Integrationstest, die ich viel, viel besser finde, so insgesamt, weil die meisten Systeme heutzutage, also auch wenn man jetzt so eine ganz hippe Microservice-Geschichte hat oder sowas alles, dann sind das ja immer Sachen, die so im Orchester zusammenspielen und das ist ja immer wichtig, ob das funktioniert. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, das sind ganz krass gekapselte Microservices und dazu muss ich das noch einmal irgendwo sehen live, also gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, ey, wir haben das so, das würde ich gerne mal von jemandem hören, der wirklich sagt, wir haben so gekapselte Microservices, dass die für sich selber einfach immer komplett getestet werden und wir testen dann gar nicht mehr die Integration und das Zusammenspiel sozusagen dieser ganzen Microservice untereinander, dann bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, dass du durch die Integrationstests, das kommt dieser Real-World-Szenario halt am nächsten. Aber es ist halt auch ein wichtiger Bestandteil und meiner Meinung nach gar nicht so ein Faktor für Codequalität oder ob die Software gut läuft oder schnell läuft oder sowas alles. Aber es ist halt für Refactoring, also wenn man später nochmal ran muss, dann ist es halt also wirklich Gold wert. Gerade jetzt, ich sag mal, du hast so eine Sortierfunktion, die willst du nochmal umbauen. Und wenn du da dann keinen Test hast dagegen, ist das schon immer sehr aufwendig, das so insgesamt noch durchzutesten. Also per Hand dann irgendwie. Du musst ja dann sonst auch, also die wenigsten Leute machen das einfach so.
Ich glaube, es ist auch so ein Management-Wohlfühlfaktor, oder? Wenn alles grün ist, dann können sie sagen, so, ja, wir haben es ja getestet. Es ist halt so ein bisschen Cover-Your-Ass-Story für viele, die dann halt sagen, so, ja, aber wir haben Tests und wir verlassen uns darauf. Aber dass es halt ein falsches Verlassen darauf ist und dass auch Tests falsch sein können oder veraltet oder was auch immer, das wird halt gerne dann außer Acht gelassen. So. Also das ist halt, also es gibt ja auch bei GitHub immer diese Badges und sagt so, ja, alle Tests laufen durch, alles ist cool. Und halt sagt so, ja, aber das heißt
noch... Gamification des Ganzen.
Ne? Genau, das heißt aber noch lange nicht, dass der Code gut ist oder dass er irgendwie langfristig performant und funktioniert.
Also ich meine, meine Erfahrung baut dann natürlich in großen Teilen einfach auf der Arbeit bei Apple auf. Und da ist es halt irgendwie so, dass ich in solchen Diskussionen eigentlich immer gesagt habe, so wenn man jetzt wirklich einfach nur die Zeit, die reine Ressourcezeit sich anguckt, die man da reinsteckt, dann zumindest bei der Software, die wir gerade geschrieben haben, würde ich einfach mal behaupten, dass es effizienter gewesen wäre, keine Tests zu schreiben. Es gab Tests, auch mehr oder weniger so bei Kernfunktionen oder bei wirklich so diesen totalen generischen Klassen, die man dann irgendwie geschrieben hat und so. Da gab es dann auch schon Unit-Tests, aber um ganz ehrlich zu sein, das waren die auch nie gebrochen sind. Also das war, das ist dann ganz oft Funktionalität, die schreibst du halt einmal und das war's. Und wenn du ein Refactoring machst, fand ich, dann hast du eigentlich immer so ein gründliches Refactoring gemacht, dass dann auch eigentlich alle Unit-Tests sofort wieder weg konnten. Mhm. Weil das ist halt für mich dann auch so ein bisschen, da beiß ich die Katze in den Schwanz, weil für mich ein Unit-Test halt wirklich auf so einer unteren Ebene ist, dass sobald du irgendwas mit dem Refactoring anpackst, die Tests, die dann eigentlich irgendwie eine Rolle spielen, sind halt wieder meines Erachtens Integrationstests oder sind Systemtests, also die so ein bisschen End-to-End wieder sind, wo man sich dann anguckt, naja, passt das alles noch so in unsere Erwartungshaltung rein und so diesen akademischen Fall, dass man irgendwie wirklich so diese die absolute Basisklasse irgendwie nimmt und da dann irgendwie eine optimiertere Sortierfunktion nimmt oder so und dann die Unit-Tests einem da irgendwie die Sicherheit geben. Das habe ich halt so in der echten Welt, also nie, stimmt jetzt auch wieder nicht, natürlich habe ich das schon mal gesehen, aber ob da die drei Fälle, wo das mal war, ob das rechtfertigt jetzt irgendwie
das wäre alles
teilweise irgendwie Wochen da dran zu sitzen, irgendwie die Code-Coverage nach oben zu bringen, das weiß ich halt nicht. Also natürlich sitze ich da jetzt ein bisschen im Glashaus nach den letzten Geschichten bei Apple. Die waren ja jetzt auch nicht
so erfolgreich. Dazu gerne die letzte Folge konsultieren.
Aber auch da würde ich einfach mal stark bezweifeln, dass die Sachen tatsächlich alle über Unit-Tests irgendwie gefunden worden wären.
Und selbst, ich meine, wir hatten im Studium theoretische Informatik 1 und 2 Master Verification Testing, was auch sehr, sehr spannend war, und das ist auch alles schön gut, und eigentlich, also Verification Testing, was die ESA einsetzt. Aber auch die ESA versenkt irgendwie Satelliten mal 30 Kilometer, 30 Meter unter die Erde, weil sie halt irgendeinen Conversion-Fehler macht. Also selbst die sicherste, in Anführungsstrichen, Form von Testen oder Verifikationen ist nicht gegen Fehler gefeilt.
So, also genau. Ich glaube, insgesamt ist es halt immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also wenn du jetzt natürlich die ESA bist oder jemand, der ein MRT baut oder ein Röntgengerät, so ne? Ja, da musst du das halt machen.
Genau.
Und da musst du halt davor, es gibt ja Sachen, da musst du sehr genau sein. Aber jetzt, also man sollte immer genau sein und man sollte natürlich immer den Anspruch haben, möglichst fehlerfreie Software zu produzieren. Ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Hobby irgendwie so ein Spiel machst mit Fake Internet Money und hast du nicht gesehen oder so ein Cookie Clicker Klon 3000, dann musst du nicht alles in Unit-Tests haben und dann funktioniert das auch nicht. Und es gibt ja aber auch, also es gibt, glaube ich, insgesamt nicht diesen goldenen Weg. Es gibt nicht diese eine Art und Weise, das zu machen. Und ich gehe da voll mit Thomas auch und sage so Integration-Tests, System-Tests, so insgesamt, ne, also wo das ganze Orchester einmal so feuert. Und das meiner Meinung nach auch gerne im Zusammenspiel mit der Datenbank. Weil es gibt ja ganz viele Leute, die sagen so, oh nee, wir machen wir alles weg und nicht mit einer Datenbank. Und ich bin so, ja. Aber das ist dann schon ein Unterschied. Also, weil
da kann das ganze System.
Genau, du musst halt schon das ganze System dann testen und ob das so funktioniert und dann halt auch von der Performance gleich damit, ne, das kann man ja gleich mal machen, weil dann fällt schon mal auf, dass da irgendwo so ein Index fehlt in der Datenbank oder sowas. Das ist, wenn du dann die Sets richtig hast und so. Das passiert halt schon. Ich meine, das kennt jeder, du hast halt schon immer so die kleinen Sachen, da denkst du dir immer so, ja, nee, die werden jetzt ja nicht benutzt, ne? Die werden ja nicht groß und dann werden die auf einmal groß und dann ist das was du gebaut hast, das wollen eigentlich 200 Records handeln oder sowas alles. Und auf einmal durch einen besonderen Use Case wird dir da so ein Kunde reingeknallt, der hat 18 Millionen, das ist mir tatsächlich passiert. Und auf einmal wird das langsamer, und denkst du dir, wieso wird das auf einmal langsam? Also, was hat der 18 Millionen? Oh Gott.
Das sollte
eigentlich auch nicht langsam sein, aber Edge Case, und dann muss man das natürlich dann wieder rausprügeln.
Ich dachte, das skaliert heute alles automatisch heutzutage.
Webscale. Ja. Alles Webscale. Falls jemand Bullshit-Bingo spielt, trinken.
Aber ich meine, in den heutigen Zeiten, wo alles dann auch immer sofort parallel gemacht wird und ich habe ja mit Go jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt und da ist ja dann auch alles in irgendwelchen Co-Routines und alles wird immer irgendwie fünffach gemacht. Ein Projekt, an dem ich gearbeitet habe, da hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen, war mein super Domain-Parser, der inzwischen dann jetzt in Go funktioniert. Und da habe ich mich gerade nur ein bisschen dran erinnert gefühlt, weil das hat alles wunderbar funktioniert in meiner schönen Entwickler-Testumgebung mit ein paar Millionen Domains, aber als ich es dann auf den tatsächlichen Sohnfall mit 132 Millionen Domains irgendwie geschickt habe, da ist bei Prozentangabe 85, also bei ungefähr 85% durch diesen Sohnfall, da waren dann auf einmal Domains nicht mehr wirklich so in alphabetischer Reihenfolge, wie das vorher der Fall war. Und dadurch, dass ich das alles durch 16 Coroutines irgendwie reingelesen habe und in die Datenbank gepackt habe, gab es dann ganz tolle Deadlocks in der Datenbank, wo dann halt zwei Queries gleichzeitig auf die Datenbank gingen und dieselben Domains in unterschiedlicher Reihenfolge haben schreiben wollen und dadurch dann Deadlocks entstanden sind. Und da hatte ich eine tolle Woche im Urlaub, wo ich jeden Tag morgens eine halbe Stunde irgendwas debuggt habe und danach das ganze System wieder angeschmissen habe und dann am nächsten Tag geguckt habe, wie denn das Ergebnis war, weil es alles immer so ewig gedauert hat.
Ja.
Aber ja. Weiß deine Frau davon, dass du im Urlaub gearbeitet hast, oder müssen wir das rausschneiden?
Also Arbeit kann man das ja eigentlich gar nicht nennen, die halbe Stunde. Also, mei.
Da kommst du ja kaum raus. Ne?
Aber ja, da macht es dann schon Sinn, wirklich auch immer wieder das ganze System in seiner vollen Pracht und auf der richtigen Habe zu testen.
Aber wenn du jetzt schon von deinem Domain-Tool erzählst, dann erzähl uns auch, was Go versus Ruby, was das Resultat ist.
Vielleicht erstmal was mich erstmal vorab interessieren würde, ja, wäre so eine Einschätzung, würdest du das wieder machen?
Würde ich was wieder machen?
Naja, du bist ja sonst so ein Ruby-Skripter, sag ich mal. Wenn du was bauen willst, machst du das in Ruby. Machst du das jetzt dann in Go?
Tatsächlich mache ich das in Go. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem ich mit Go angefangen habe, habe ich nichts Produktives mehr in Ruby gemacht. Hm. Ich meine, ich zwinge mich so ein bisschen auch dazu, weil so lerne ich die Sprache einfach am besten. Tatsächlich, also Ruby fand ich eigentlich immer gut, weil das eine Sprache ist, die sehr viel Spaß macht, einfach weil das elegante Konstrukte sind. Go ist da jetzt nicht immer so ganz so elegant, aber dafür halt einfach um einiges schneller, und ich merke, dass ich voll der Sucker bin für Performance. Mhm. Und deswegen ist Go tatsächlich inzwischen, nach ein paar Wochen eigentlich ja erst, schon meine Go-To-Sprache. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall nochmal so machen. Also ich würde nicht den Teil mit Ruby machen, aber mit Go auf jeden Fall. Und zu den Benchmark-Ergebnissen ist natürlich mal schwer zu sagen. Also die Ruby-Version, die habe ich mal irgendwann an einem Sonntag oder was weiß ich irgendwie ein paar Stunden runtergeschrieben, und die hat dann irgendwie so ihren Zweck erfüllt, und ich habe ein bisschen optimiert, aber bei der Go-Version, da habe ich halt jetzt echt Tage um Tage reingekloppt, um es nochmal ein Stückchen rauszuholen. Aber das zeigt sich dann auch in den Ergebnissen. Also die Ruby-Version hat ja den Zone-File, der lag schon lokal vor, den Zone-File einfach nur reinzulesen, zu parsen, das Ganze in eine Postgres-Datenbank zu schreiben, hat über einen Tag gedauert. Mhm. Die Go-Version, klar, hängt natürlich immer ein bisschen von der Hardware ab, aber auch vergleichbare Hardware braucht jetzt nicht mal 90 Minuten. Mhm. Also es ist dann schon ein bedeutender Unterschied. Und damit macht das dann wieder Sinn, weil die Idee ist natürlich, dass ich jeden Tag mir immer den Zone-File wieder runterlade. Mhm. Das alles da drauf packe, und wenn es länger als einen Tag dauert, ist das natürlich ein bisschen doof. Aber so kann man das locker machen. Jetzt bin ich schon fast am Überlegen, ob ich das in eine Serverless-Funktion packe, weil wofür muss ich denn die ganze Zeit da irgendwie die Hardware oder die virtuelle Maschine haben, wenn ich schon 90 Minuten am Tag irgendwie Performance mache?
Aber das musst du dann ja nochmal aufteilen, oder? Weil so eine Lambda-Funktion kann ja nicht 90 Minuten laufen.
Das habe ich ehrlich gesagt nicht ausgetestet. Also tatsächlich bei AWS kannst du ja einen Timeout angeben. Ich weiß noch nicht, wo die obere Grenze ist.
Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass die, also wenigstens für die ganzen...
krass, wenn es 90 Minuten gehen würde.
Nee, aber das glaube ich nämlich nicht. Deswegen musst du das dann da ja... Und da kommt ja dann auch die wahre Kraft von Serverless. Kommt ja quasi, wenn du das einfach splittest sozusagen. Also du kriegst ja eine unglaubliche Skalierung hin, dadurch, dass du einfach sagen kannst, so hier... Ich habe nämlich 1000 Parts von dieser Zone-File und 1000 verschiedene Dinger oder 1 Million, das ist ja vollkommen egal. Und dann sagt ja Google oder Amazon, sagen einfach nur, boah, Hammer.
Ja, ich glaube, da würden mich jetzt tatsächlich die Datentransferraten oder der Throughput, der wird mich ein bisschen killen, weil das Ganze auf einem FTP-Server liegt, der nicht erlaubt zu seeken in der Datei. Und das heißt, wenn ich das jetzt aufteilen würde, dann würde ich, glaube ich, erstmal den FTP-Server irgendwie DDoSen.
Aber du könntest ja, also die File ist wie groß so von
Gigabyte? 4,6 Gigabyte.
Runterladen, kleines CIDR-Skript sozusagen, das dann auf so einer kleinen VM splitten. Läuft, was einfach nur splittet und das dann in Functions wirft.
Da habe ich ja wieder eine VM drin, ne?
Ja.
Serverless heißt ja.
Naja, aber dann das Runterladen irgendwie auf einen AWS Store und dann über Cloud Functions das Ganze siegen?
S3. Du kannst es ja theoretisch in S3 runterladen lassen. Ja.
Auf jeden Fall.
Aber brauchst du trotzdem immer noch eine VM irgendwo, der das in S3 packt?
Naja, aber
das kann aber auch eine Cloud Function.
Das kann eine Cloud Function sein, und bei AWS kannst du es ja auch teilen, da kannst du auch cron-mäßig Lambda-Funktionen aufrufen.
Lass uns mal kurz ans Whiteboard gehen. Ja.
Die nächste Folge machen wir dann
über das Video. Das ist ja dann auch schon so richtige, ich weiß auch nicht, Engineering-Masturbation oder so. Da wird man dann, glaube ich, so, oh, das muss aber jetzt alles Serverless sein. Ich habe es ehrlich gesagt nur als Spaß gesagt.
Aber Serverless, ich meine, es wird ja immer mehr. Du hast ja mit AWS und IoT rumgespielt auch nochmal.
Ja, genau. AWS Lambda war so ein bisschen, wie gesagt, da hatten wir uns in der ersten Folge ja drüber unterhalten. Das hat die ganze Zeit irgendwie so bei mir im Hinterkopf gesessen, und dann hatte ich mal 2 Tage. Also eigentlich hatte ich einen Tag und habe gedacht, so schwer kann es nicht sein. ich probiere es mal aus. Und am Ende des ersten Tages hatte ich gerade zum ersten Mal die Funktion laufen lassen. Also es war wirklich, ich habe den ganzen Tag im Endeffekt am Setup verschwendet, weil ich aber auch mit dem Anspruch da rangegangen bin, dass ich das nicht ausschließlich über das Webinterface machen wollte. Ich wollte das alles über AWS CLI machen oder sogar über das SDK.
Ja.
Aber ich meine, wenn du die AWS CLI Calls hast, dann hast du im Endeffekt auch die SDK Calls. Also das geht ja dann eigentlich. Und das war dann um einiges schwieriger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich alte AWS-Füchse, für die ist das easy. Die wissen, wie fein granuliert da die Kontrolle ist. Aber ich war vor ein paar Monaten mit dem Matthias zusammen, waren wir Mentoren beim Google DevFest.
DevFest, ja.
Und da war
mehr GDG DevFest, ist es.
Oder also, so.
Ist ja, genau. Google Developer Group Hamburg DevFest.
Genau.
Ganz jetzt
genau.
Ist aber richtig, jetzt ganz genau.
Es ist keine Google-Veranstaltung, aber wird von Google supported, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, wir haben kein Geld dafür bekommen.
Wir haben das jetzt gesagt. Genau, wir haben eine Pizza gekriegt. Und da war das Firebase-Team und Firebase hat gerade irgendwie vorgestellt, dass es auch da Lambda-Funktionen gibt. Und in dem Vortrag, den die gehalten haben, da hatten die irgendeine Firebase-Command-Line und da war das irgendwie so, oh, du hast hier deinen Code, tick, klick, 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 ein Befehl, die ganze Sache wird hochgeladen, du kannst sie testen. Das war alles so total seamless und ich habe aus irgendeiner Illusion gedacht, so sieht das bei AWS dann auch aus. Und dass das Ganze dann letztendlich auf fast 20 AWS-CLI-Sachen geht, um da überhaupt die richtigen Policies überhaupt in all die ganzen Sachen reinzuhauen. Und dann musst du die Lambda-Funktion hochladen, ist easy. Das ist überhaupt nicht das Problem. Die kannst du erstellen, deinen Code hochladen in so einem Deployment-Zip, alles total easy. Aber die muss ja irgendwie ausgeführt werden. Und ich wollte das über einen HTTP-Call machen. Und dann wird's alles, da musst du dir eine REST-API erstellen und die muss dann entsprechend mit den richtigen Aktionen, dann hast du so ein Integration-Proxy.
API-Gateway.
API-Gateway, ganz genau.
Und man sieht ein schwer verzerrtes Gesicht von Florian.
Ja, 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 ja. Also wenn ich da ganz kurz reingerätschen
darf. Du machst das ich ja kenn das. Jahren, ne?
Ja, also was ich ja am meisten benutze von AWS ist tatsächlich Elastic Beanstalk. Das ist ja so ein bisschen wie Heroku auf AWS. Also man muss relativ wenig machen. Man kann natürlich auch viel konfigurieren, wenn man das will. Aber im Großen und Ganzen sagt man am Anfang einmal hier, ich will einen Webserver, der skaliert bis 8 Maschinen und da kommt hier eine Amazon drauf und ich will das für Node.js. Und dann macht man nur noch über die CLI ein EB-Deploy. Habe ich gerade auch für mich EB-Deploy minus minus Staging rausgefunden. Gerade für Dev-Umgebung sehr toll. Da muss man nicht immer alles committen. sogar jede gestagte File wird dann deployed. Und dann läuft das einfach. Und die kümmern sich um alles. Und klar, aber AWS ist ja der große Vorteil ist ja, wenn du das, was du gemacht hast, ne? Also wenn du diese ganzen Sachen einmal rausgepoolt hast und sowas, also was du jetzt machen kannst mit diesem Know-how ist, du kannst das jetzt skripten und das kannst du jetzt skalieren lassen bis mappen. Also das kann mein Ziel, was du da alles mit machen kannst jetzt, aber da erstmal hinzukommen, da werfe ich mir auch des Öfteren mal den Tisch gegen den Kopf, weil das wirklich, wirklich, also so echt Kafkaesk ist, ne? Dass man da sich überlegt, so was muss ich jetzt machen? Und jetzt braucht ein User die Policy und dann muss man sich selber Policies und Gruppen und dann, aber dann idealerweise macht man das aber auch nicht mit dem User, den man vorher hatte, sondern dafür legt man auch einen User an und dann Keys und dann shared Kram und geht das alles durch und sowas. Also die haben halt nicht so diesen Use Case für, ich will das jetzt mal schnell machen, aber die sind halt richtig, richtig stark da drin, wenn man sagt so, nee, das muss jetzt nachvollziehbar mit einem Skript, was in Versionskontrolle ist, immer wieder herstellbar. Mhm. Also, da sind die halt mega krass.
Ja, absolut. Das, der Ramp-Up ist halt echt wild.
Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von Firebase. So, weil die geben dir so ein auch schon ein mächtiges Paket, aber halt nicht genau so krass wie AWS. So kann man wahrscheinlich, kann man im Hintergrund mit den Google-Services auch alles machen. Aber Firebase ist halt sehr, sehr accessible für Developer. Wenn du da reinkommst, machst du 3 Tutorials, hast eine Cloud-Function innerhalb von einer Stunde laufen, funktioniert, kriegst einen HTTP-Call zurück, hast eine Datenbank, hast User-Management, alles irgendwie out of the box, wo du sagst so, wow, ich kann in 24 Stunden auf dem Hackathon was bauen. Und es läuft. So, also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Aber definitiv hat das auch seine Begrenzung.
Aber die letzten, die das so gemacht haben, das hat mich ja sehr begeistert. Damals war Parse.com. Die haben dann von Facebook gekauft und end of life wurden leider. Ja. Also da habe ich ja tatsächlich auch mal ein Backend mitgebaut für eine Mobile-App, was tatsächlich ein GPS-Tracking gemacht hat damals als MVP für einen Kunden. Ey, das hat wunderbar funktioniert und hat, weiß ich nicht, für so 2 Monate Betrieb 25 Euro gekostet oder sowas alles. Und da hast du halt quasi auch relativ schnell das zusammenklicken können und sowas alles und so ein bisschen schemaless alles und mit den Collections und Login und wer hier was darf. Und das konnte man theoretisch alles klicken. Und das lief schon echt gut. Das gibt's ja auch. Das haben sie ja geopen sourced. Das kann man jetzt auch so laufen lassen. Und, aber ich glaube...
Aber wird das aktiv weiterentwickelt?
Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt es da einen Fork für. Also das Ding ist ja, und ich glaube, da können wir jetzt wahrscheinlich auch einen Bogen schlagen so dazu, das ist ja grundsätzlich, muss man ja immer wieder den Trade-off machen zwischen, naja, so, das ist ja nicht so schlimm. Ich habe hier, hol mir jetzt gerade hier neu von Hetzner. Hetzner hat jetzt auch diese Cloud, wo du für 2,46 € oder sowas kriegst, für eine Maschine da im Monat. Überleg mal, 2,46 €. Früher, ich kann mich gerade erinnern, da hat 2,46 €, ne, 6 Mark fast. Also 5 Mark, da hast du 5 Mark im Monat bezahlt für eine DE-Domain.
Ja.
Pro Monat. Also, und oder man hat 5 Mark bezahlt für einen IRC-Bouncer im Monat.
Jetzt date ich mich damit so ein bisschen. Ja,
also krass, wie günstig das geworden ist.
Ja, genau,
ist
also, unglaublich günstig. Und damit kannst du natürlich starten, aber man muss natürlich auch, und das ist bei uns ja auch im Firmenalltag so, man muss ja immer wieder den Absprung schaffen und die Abwägung auch schaffen. So, ist das jetzt was, klar ist das nicht so schwer, aber jetzt hier so ein Nginx aufzusetzen, so ein Reverse-Proxy, dann dieses Ding laufen zu lassen, das irgendwie zu monitoren und sowas alles, das muss man natürlich auch mal alles machen. Und wenn man jetzt natürlich so ein DevOps-Guru ist, ne, und sagst so, naja, dafür habe ich ja Ansible Playbooks oder Chef-Skripte und Kochbücher und wie das alles heißt, ne? Dann kann man das natürlich so machen und dann haut man das einfach in seine PRTG-Infrastruktur mit rein, die man eh laufen hat, für weil zu Hause 4 Home-Server laufen.
Ja, und dann klappt die auf jeden Fall gemonitert.
Ja, genau. Und dann klappt die Kiste auch, ne? Aber für die meisten Leute, also ich bin ja auch, wir machen ja auch, ne, you build it, you run it. Aber grundsätzlich haben wir ja zum Beispiel auch keine dedizierte DevOps-Person, also die das nur macht, und dann musst du das halt zu Services auslagern. Und dann musst du halt gucken, wo du den besten Kickoff kriegst. Weil zum Beispiel jetzt Elastic Beanstalk, meiner Meinung nach, bei Amazon, ist sehr mächtig, kannst du noch was einstellen. Heroku ist viel einfacher. Mhm. Heroku.com ist viel einfacher, ist aber auch unglaublich viel teurer.
Ist aber und ist auch nicht so performant, oder? Also das...
Das ist eine Frage davon, wie viel Geld du ausgeben willst.
Ja, gut, okay.
Also wenn du natürlich die sind, aber wir haben auch schon Lösungen für Kunden damals, also auch für Roku, weil das die Anforderung war dafür, gebaut. Und dann kostet das Hosting halt so 400 € im Monat oder 500 € im Monat und sowas. Aber dafür muss ich das auch nie wieder einer angucken.
Ich bin mit meiner Lambda-Funktion auch immer sowas von in den ersten 1% des Free Tiers.
Ja, genau. Das muss ich ja natürlich auch nie wieder einer angucken. Und dann funktioniert das schon. Aber du musst halt irgendwie so das dazwischen machen. Und Parse und so, die wollten es ja dann noch einfacher machen. Parse ist ja quasi noch einfacher als Heroku. Und Firebase ist ja irgendwo nochmal so dazwischen, würde ich fast sagen. Und da muss man dann immer gucken, dass du auch nicht in diesen Login bekommst und sowas alles.
Aber das ist, ich meine, genau, also du hast halt einmal auch, man muss halt immer beachten, du bist natürlich irgendwo in so einem Company-Login. Wenn du einmal bei AWS bist und dann die AWS-Services benutzt oder bei Firebase oder bei wem auch immer, dann hast du halt immer diesen Vendor-Login. So, da kommst du halt auch relativ schwierig raus. Natürlich haben die vergleichbare Services, aber die APIs unterscheiden sich und dann kann der vielleicht eine Sache mehr als der andere. So, das ist ein ganz krasser Trade-off, den man sich da einfängt. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das habe ich die letzten Jahre gemerkt, dass die Erwartungshaltung der Leute, egal was du heute machst, schon von vornherein so unfassbar hoch ist, dass du diese Dinger brauchst. So, wenn du heute nicht ein Login hast, wo du dich mit Facebook und nicht authentifizieren kannst, brauchst du eigentlich gar nicht mehr loslegen, weil die Leute dir sofort E-Mails schreiben, so wieso kann ich mich nicht mit Facebook einloggen? Wenn du das aber alles vom Scratch bauen willst,
ja,
dann sitzt du da. Also wer kann das vorfinanzieren, wenn du nicht eine 10 Millionen Seed Money kriegst von irgendwem mit einem DevOps-Team, mit ein paar Entwicklern, die das alles...
Sicherheitslücken sind da drin.
Exakt, ja. So. Also bei Google sitzen halt irgendwie 200 Leute, glaube ich, bei Firebase inzwischen alleine, die am Firebase arbeiten und irgendwie sich das Tag und Tag reintun und da wirklich auch gute Leute sitzen und das machen. So, und also das ist irgendwie immer so ein Trade-off, den man finden muss,
klar,
wo man sich der besten Tools bedienen sollte, die es gibt. Aber aus eurer Sicht zum Beispiel ist halt irgendwie ganz ganz schwierig zu sagen, so, also auch da kommen wir vielleicht irgendwie zum nächsten Thema, dass wenn so eine Datenschutznovelle wie sie jetzt ansteht, kommt, man dann bei diesen Tools eventuell auch an die Grenzen stößt, was machbar ist oder was dann gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also weil das ist ja immer so die große Problematik jetzt, DSGVO, 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 Grunddatenschutz, Grundverordnung,
GDPR.
GDPR, in Fachkreisen genannt, kommt ja unaufhörlich als auf alle zu. Ende Mai. 25. Mai, 24. Mai?
25.
Mai. So wirklich stehen alle Regeln noch nicht. Ich war neulich in so einem Talk dazu von einer Rechtsanwältin, die hat das sehr gut aufgearbeitet und hat aber auch gesagt, ja, bei der Hälfte der Sachen ist noch gar nicht klar, wie das jetzt und an wen das reported werden muss, aber das muss reported werden. Aber da wissen die Landesbehörden auch noch nichts zu und noch nicht so genau, aber da muss man mal gucken. Und jetzt meine Halbwissen-Einschätzung dazu ist, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Also, eigentlich, weil so grundsätzlich von vielen der Sachen, die man so machen muss, ne, für sein eigenes System, das sollte man ja eh tun. Alles auf Stand der Technik halten, sich mal überlegen, wer hat eigentlich wo Zugriff, ne? Nicht jeder Praktikant kriegt Root auf der Live-Datenbank und sowas alles.
War das nicht beim amerikanischen, bei den ganzen, bei den englischen Politikern, wo dann irgendwie das eine Passwort rumgegeben wurde an alle und so, ne?
Ja, jetzt kommt Storytime. Halbwissen-Storytime. Dreimal Halbwissen-Storytime mit Onkel Florian. Ist tatsächlich mal jemand an der Börse freigesprochen worden. Für so eine Traderin, also die war die Chefin von so einer Trading-Abteilung oder von so einem Trading, so einer Trading-Unit an der Wall Street, so, und da war Folgendes, die hat Insider-Trading gemacht von ihrem Rechner aus oder hat irgendwie was gemacht und da wurde was veruntreut oder irgendwo hin überwiesen und sowas alles und dann kam die SEC, die dann da in den USA so kommt und hat sie dann festgenommen und gesagt, so geht das aber nicht, weil das ging ja von deinem Rechner aus und ihre Verteidigung war, mit der sie durchgekommen ist, war, alle Leute in meinem Team kennen mein Passwort. Und keiner konnte nachweisen, dass sie zu dem Zeitpunkt am Rechner war. Und dann hat sie gesagt, also war ich's nicht.
Plausible Deniability. War bei uns, also ich war nie bei der Uni irgendwie in so einem Studentenwerk, wie heißt das irgendwie, so einem, wie heißt es denn nochmal, wo die dann alle pennen. Mein Gott, bin ich.
Studentenwohnheim.
Studentenwohnheim ist das Wort. Ich bin total.
Boah, das war auch schon vor dem Krieg bei dir, ne?
Ja, ich war nie im Studentenwohnheim. Aber ich habe natürlich Kumpel gehabt, die da waren und
du hast wilde Partys gefeiert.
Nee, da war das der Standard, dass Passwörter für irgendwelche eher nicht so, also für illegale Aktivitäten, da in die Küche irgendwo auf den Post geklebt werden, damit jeder dann sich verteidigen konnte darüber, dass er es nicht war. Das fand ich auch ganz interessant.
Zurück zum Thema DSGVO, GDPR.
Ja.
Also grundsätzlich ist ja mein Halbwissen dazu ist jetzt, ne, aber ich muss mich dazu ja auch informieren. Eigentlich sind die meisten dieser Sachen ja gut, ne? Also wie gesagt, du musst dich darum kümmern, deine Systeme sind
aus up to User-Date, Date ist das eigentlich.
Und aus User-Date macht das ja auch alles Sinn. So, ist natürlich so ein bisschen Bürokratiewahnsinn und da kommen wir jetzt dahin, was muss man eigentlich alles machen? Weil man muss irgendwie Ordner vorhalten und man muss seine Mitarbeiter schulen und man muss sich überlegen, was passiert im Leak-Fall, ne? Also wenn man Datenleak hat und jetzt denkt man sich so, Datenleak, naja, wir werden ja nicht gehackt. Das ist noch nicht mal ein Datenleak, wenn man aus Versehen ein Angebot an die falsche E-Mail-Adresse schickt, also an einen falschen Kunden, dann hat man ein Datenleak, das gemeldet werden muss, ja, sowohl dem Kunden, genau, sowohl dem Kunden als auch dem zuständigen Obuzman des Landes dafür, Datenschutzbeauftragten des Landes. Und da ist dann natürlich auch mal so die Frage, da wird jetzt natürlich auch nicht jedes Mal jemand kommen und sagen, so, das ist jetzt eine Strafe. Das sind immer diese Zahlen, die da rumgeistern, und 20 Millionen Euro. Und die meisten Startups haben schon Angst, also, oh Gott, und kleinere Firmen, dann sind wir sofort pleite, wenn einer eine falsche E-Mail schickt. Das wird aber ja gar nicht so sein. Und da gibt's ja natürlich auch jetzt super viel Halbwissen und Unwissen. Ja, und dann können wir mal gucken, ob wir jetzt unser dreimal Halbwissen jetzt reinstreuen, ob wir das halbwegs auf die Reihe bekommen.
Ich glaube, du hast auf jeden Fall recht. Ich habe auch das Gefühl, das, was wir jetzt haben, ist eine Gesetzeslage und das, was wir brauchen, ist Rechtsprechung. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und das wird sich dann über die Jahre, wird sich das halt irgendwie so auch ein bisschen einbürgern und hoffentlich wird dann da auch entsprechendes Augenmaß irgendwie gezeigt, so dass dann nicht die total irren Sachen gemacht werden. Letztendlich, also ich finde auch, das ist für den User total gut. Für Firmen habe ich manchmal das Gefühl, kann das schon auch irgendwie so einen Angriffsvektor bieten, um ungeliebte Konkurrenten auch irgendwie denen das Leben schwer zu machen oder so, dass man dann, was weiß ich, also Datenleaks kann man ja auch anonym tatsächlich irgendwie weitergeben, so, ich habe gehört, da ist ein Datenleak oder irgendwie sowas in der Art und dann hat auf einmal irgendjemand damit total den Ärger und ich glaube, das muss sich jetzt so etablieren über die Zeit. Erstaunlich finde ich, habe gelesen, auch mehrmals, dass ja nichts in der neuen Datenschutzverordnung wirklich neu ist, sondern es ist ja eigentlich sozusagen nur die Übermenge all der Regelungen, die in Europa schon waren.
Ja, genau.
Und deswegen finde ich das manchmal so ein bisschen komisch zu sagen, so wir wissen gar nicht, was das heißt, weil irgendwo muss es ja dann schon mal einen Präzedenzfall gegeben haben. Würde ich jetzt einfach mal haben.
Aber
tatsächlich gibt es auch viele Fragen, die ich habe, einfach weil die Information nicht zugänglich ist oder so.
Ich glaube, was Halbwissen, was neu ist.
Ich glaube, für den Part ist es sogar weniger als Halbwissen bei uns allen.
Aber also es ist halt gerade ein Thema, was tatsächlich vor der Tür steht und immer wichtiger wird und immer lauter diskutiert wird. Und ich glaube, was neu ist, sind die Strafen oder die möglichen Strafen, die daraus entstehen. So, das heißt, die Konsequenz aus Versagen oder Fehlverhalten sozusagen ist in irgendeiner Art und Weise festgeschrieben oder definiert, sagen wir es mal so. Also diese 20 Millionen, die da im Raum stehen oder 2% des Umsatzes. Also diese ominösen Zahlen, die dann bei Firmen wie Google oder so schon ordentlich wehtun würden. Das heißt, das ist schon so eine etwas festere Definition, aber definitiv, also es ist so ein großes Bollwerk, was da gerade auf einen zukommt, was eigentlich schon immer da war, aber erst also einmal so publik ist, dass es auch wirklich in den Firmen ankommt und die Firmen merken, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen Marketing, dass sie gesagt haben, hier die 20 Millionen und ihr müsst Strafe zahlen, was vorher halt einfach gnadenlos ignoriert wurde, weil es auch keine Konsequenzen gab. So dass dieses Thema halt einfach auch wirklich da ist und auch wirklich europaweit verstanden wird. So, wenn die Datenschutzverordnung in Deutschland ist und dann aber in Frankreich nicht gilt, dann wäre dumm gelaufen. So. Dann, also ich glaube, Domain Factory hat das gemacht, die haben ihre Server nach Straßburg umgezogen. Das mag jetzt auch sein, dass das natürlich andere Gründe hat, dass es noch finanzielle Gründe hat, aber natürlich auch waren die Datenschutzverordnungen in Frankreich halt anders. So, das heißt, als die Server umgezogen wurde, mussten ein, zwei Kunden von mir damals akzeptieren, dass es neue AGBs gibt. So.
Wurden die von OVH gekauft? Vielleicht? Die sitzen auch in Straßburg ganz groß, ne? Das ist ja auch so eine VM-Billigbude, sag ich mal, die auch zu sehr merkwürdigen Preisen Sachen raushauen können.
Ich weiß gar nicht, die wurden von irgendwem, ich glaube aber von Host Europe oder sowas gekauft.
Vielleicht können die auch zu OVH. Das gibt das ja wahrscheinlich sein, die nächsten Mal eine große, es gibt große, große Kartell. Das Hoster-Kartell. Ja, genau, klar. Aber das ist natürlich auch grundsätzlich auch aus User-Sicht zu bejahen und so. Aber es wirft trotzdem immer noch Firmen halt jetzt in diesen, auch wenn es das überall gab, hast du natürlich jetzt auf einmal diesen Overhead davon. Jetzt musst du das auf einmal alles machen. Und es gab ja vorher auch in Deutschland schon Datenschutzverordnungen und sowas alles. Und die galten ja auch. Und die wurden jetzt vielleicht nicht unbedingt so umgesetzt und durchgesetzt. Obwohl ich jetzt dabei auch sagen muss, man muss jetzt auch wirklich erstmal abwarten, wird das jetzt auch so durchgesetzt? Also klar, kannst du jetzt die Leute jetzt, also weil zum Beispiel, wo du jetzt von unliebsamen Mitbewerbern redest, ne? Was ist denn mit so einer Distributed Denial of Delete Attacke? Also wenn jetzt einfach die Leute, also du hast einen gratis Service und die Leute fangen jetzt an sozusagen, das ist ein Konkurrent von dir und du machst dir da ganz viele Accounts und sagst danach, okay, jetzt müsst ihr bitte alles löschen, das bitte mal nachweisen und sowas alles, mach das mal bitte. Weil in den meisten Firmen, wie ich das so mitbekomme, ist der Plan dazu, naja, machen wir, wenn jemand schreibt. Das ist ja auch nicht vorgesehen in diesen Gesetzen, dass das automatisiert passiert. Es muss so eine Möglichkeit geben und einen Ansprechpartner. Aber ich habe auch schon diese Lösung gesehen, da musst du irgendwo anrufen. Dann steht da eine Telefonnummer, dann rufst du da an und dann musst du dich ja auch erstmal ausweisen, dass du das auch wirklich bist. Naja, und dann.
Also die Prozesse, die etabliert werden müssen, sind schon massiv. Also im schlimmsten Fall, also, ne? Denn wenn es kompliziert ist, dann hast du auf und genau sowas passiert, dann hast du in den Firmenprozesse und kleinere Firmen können das wahrscheinlich gar nicht abdecken. Dann seid ihr nicht mehr am Entwickeln, sondern nur noch am Löschen.
Das muss ich halt noch zeigen. Ne? Ja. Also ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, die Diskussion ist so eine Y2K-Diskussion. Vorher wird ein riesen Alarm gemacht und dann kommt's und geht und irgendwie ist nichts, wirklich nichts passiert. Weil es gibt natürlich solche Sachen wie Freedom to be forgotten und irgendwie sowas oder Right to be forgotten. Ja. Und wo man dann irgendwie bei jeder Firma, bei der man einen Account hat, sagen kann, so ja, lösch mich mal wirklich aus allen Sachen raus und so. Und da ist wirklich die Frage, wie oft passiert das eigentlich? Ja. Die Angst, die ich habe, ist, was ja jetzt schon zu erkennen ist, und diesen ganzen Bereich ist ja eine große Industrie jetzt schon entstanden an Beratung und was weiß ich, was nicht alles. Und ich habe Angst, dass die nächste Welle der Industrialisierung dieses Themas wird dann irgendwie durch irgendwelche Mahnungen von Anwälten oder sowas kommen, wo dann irgendwelche Probe-Lösch-Aktionen gemacht werden und wenn du dann nicht innerhalb der Fristen antwortest oder dann nachgewiesen werden kann, dass doch nicht alles gelöscht ist oder irgendwie so und jeder falsche Newsletter, der dann rausgeschickt wird oder so, weil vielleicht noch irgendwo ein paar gecachte Daten sind oder weil du einen Absturz der Datenbank hattest und du hast deine Datenbank recovered und hast vergessen, alle Daten wieder zu löschen, die in der Zwischenzeit gelöscht wurden, dann kriegst du sofort die ganzen Abmahnungen rein oder so. Das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe.
Ich meine aber, jetzt kommt wieder das Halbwissen, ich meine aber, dass da tatsächlich so ein bisschen Schutz eingebaut ist.
Die Grace Period ist da, glaube
ich. Genau, und du hast auch Schutz gegen diese Abmahnung, weil das tatsächlich auch sein muss, dass dich das betroffen hat. Und da kannst du deswegen jetzt nicht einfach anfangen zu fischen und zu sagen so, ey, ja, ich habe das mal probiert. Und also das hat ja dann irgendwann System. Und ich sag mal, wenn jetzt irgendwie so ein Anwalt natürlich bei 800 verschiedenen Dingern sich Accounts macht, die er eigentlich gar nicht braucht oder sowas, also um das dann her, also da bin ich jetzt auch, da lehne ich mich gerade weit aus dem Fenster.
Du hast natürlich ja nicht so, als ob das nicht alles schon passiert wäre, irgendwelche
total
wild gewordenen Anwälte, die sagen, ihr Impressum hat aber diesen einen Punkt nicht irgendwie auf
der Website. Klar, das ist genau daraus haben die, glaube ich, auch, also der Gesetzgeber an sich ist ja auch lernfähig, auch wenn langsam, ne, aber das würde man sich natürlich dann wünschen, dass es so ist. Aber was es auf jeden Fall momentan macht, ist, es schafft eine ganze Menge Auftragsvolumen für Anwälte im IT-Rechtssektor. Die haben gar keine freie Sekunde gerade. Die arbeiten 7 Tage durch,
verdienen sich
die goldene Nase.
Und wer auf einmal alles Datenschutzbeauftragter ist, das finde ich auch echt erstaunlich.
Genau, dann werden Leute Datenschutzbeauftragter und vornehmlich auch gerne so ein Anwalt für IT-Sicherheit. Das bieten die natürlich auch an mit sowas. Und natürlich auch Management, also so IT-Beratungsbuden und sowas. Das sind da jetzt auch ganz groß. Und dann so, oh, jetzt müssen wir hier alles und hier 200 PT. Wenn da schon mal schnell irgendwo reingebucht, um dann alles zu durchsuchen und diese Prozesse zu gestalten. Und das ist ja zum Beispiel jetzt auch was, wir sind ja jetzt auch nicht so groß, ne? Aber wir haben jetzt auch natürlich das auf, wir sitzen da jetzt auch vor, müssen mit meinem Anwalt sprechen, Datenschutzerklärung, weil wir einen Service anbieten für Kunden und wir benutzen auch Services, die nicht von uns kommen. Und dann müssen wir jetzt loslaufen und also ADVs einsammeln. Ne? Ja. Die musst du ja mal vorstellen, automatische Datenverarbeitungsvereinbarung und sowas alles. Und das musste man natürlich vorher, musste man das auch machen, so, jetzt musst du aber mit allen Sachen und immer, wenn du das irgendwie machst, jetzt musst du prüfen, ob die das richtig machen, und dann kommt Privacy Shield, falls das ein Dienst ist aus den USA. Und ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht gerade gehört von, auf dieser Veranstaltung, wo ich war, von dieser Anwältin, wenn man das vorher mal mit Google gemacht hat, diese Vereinbarung, da hat man einen Brief nach Irland geschickt, ja. Und dann saß in Irland jemand und hat per Hand so ein Schreiben unterschrieben. Da saß eine Person, die dafür die Aufgabe gekriegt, wahrscheinlich saßen da 6, die haben dann irgendwie Prokura bekommen, ne? Und die haben dann den ganzen Tag irgendwie so eine Vereinbarung unterschrieben. So, und das darfst du ja zum Glück heute auch automatisch.
Also jeder, der Google Analytics hat, müsste dieses Ding eigentlich von Google bekommen haben. Also zu Google geschickt haben und zurückbekommen haben.
Also es ist schon so, bei dem Thema, dass ich eigentlich bin ich noch einigermaßen entspannt, aber dieses ganze Fear, Uncertainty and Doubt, was so gestreut wird, ja, und was man in der Presse irgendwie so macht, das hinterlässt so langsam Spuren bei mir. Für mich ist es wirklich, wie wird die Gesetzgebung ausgelegt? Das ist irgendwie so das Ding. Also es gibt ja zum Beispiel auch solche Punkte wie, man darf eigentlich ja nur noch die Daten sammeln, die wirklich total für den Zweck notwendig sind. Und das ist ja dann auch so ein vererbbares Problem, dass die Drittparty-Services, die man nutzt, dass das bei denen genauso sein soll. Und wenn ich mir irgendwie, ich habe ja jetzt ein bisschen Erfahrung, mir iOS-Apps anzugucken und was die alles so an Daten sammeln, ist ja manchmal erschreckend, was die an Daten sammeln, was nichts mit der Kernfunktionalität zu tun hat. Und ich glaube, da ist man dann irgendwie als Startup, was irgendwie eine App entwickelt und dann will man ein bisschen Tracking da drin haben, weil man irgendwie, also ich bin kein großer Freund von Tracking, aber man will vielleicht das User-Interface ein bisschen verbessern und will wissen, was irgendwie passiert, und dann ist die Third-Party, die lädt dann, wer weiß, was für andere Daten noch rein, dann ist man halt, je nachdem, wie man das Gesetz auslegt, ist man dann halt eben auch mit dran.
Ja.
Und da frage ich mich halt, boah,
ich glaube,
kann nach hinten losgehen,
aber so, mal aus dem Nähkästchen, so wenn ich mir überlege, wie dann teilweise früher Sachen gelaufen sind, ne? Also gefühlt in der großen Firma, und dann hieß es einfach so, baut das ein. So, dann kam aus Marketing, Management, baut das ein, was das Tool war. Also wir haben es uns natürlich angeguckt, weil wir wissen sollten, was dann irgendwie bei uns nachher im Code drin stattfindet. Und das war dann Tracking, aber nicht nur irgendwie Tracking von wegen, der hat geklickt, sondern das war Mouse-Movement. Das war mehr oder weniger Keylogging auf allem, was nicht Passwort war. Hm. Wo du halt gesagt hast, das kann nicht sein. Also, liebe Leute, also das haben wir dann auch zurückkommuniziert, und das wurde dann wieder rausgeworfen, und da hat dann jemand auf die Finger gekriegt, weil er aber schon eine 2-Jahres-Lizenz für irgendwie $10,000 gekauft hatte. So, wo wir dann auch gedacht haben, so, also dass das Thema bei uns aufläuft sozusagen und wir die Verteidiger dessen sein müssen, was da jetzt kommt. Dieses Thema müsste eigentlich auch irgendwo bei sämtlichen Produktmanagern, Analytics-Leuten oder sonst was auflaufen, weil die das auch betrifft.
Aber so. Vielleicht ist ja sowas wie, wie jetzt die Datennovellierung ist ja eine gute Sache, weil wenn ich es nicht verstehe, dann müssten ja jetzt zum Beispiel, zumindest im europäischen Bereich, müssten halt irgendwelche Softwareanbieter, die sowas machen, die müssten relativ klar sagen, was an Daten gesammelt wird. Also so, dass das nicht mehr bei dir aufläuft, sondern dass unter Umständen, wenn Software integriert wird, dann wird ein Datenschutzbeauftragter der Firma mit einbezogen und wird gesagt, ist das denn okay? Der geht durch die Liste der gesammelten Daten und sagt, nee, da braucht man gar nicht anfangen mit der Integration, bevor man so eine Lizenz kauft.
Aber also der Laden, wo das stattgefunden hat, der war eigentlich schon relativ sensibel und relativ konservativ, was das angeht. Aber das war halt gelebte Praxis, dass da irgendwie, also da sitzt dann ein Datenschutzbeauftragter an diesem Unternehmen und ist völlig überlastet. So, also das war dann klar. 10.000, 20.000 Leute Unternehmen. So, ist völlig überlastet. Das heißt eigentlich die Datenschutzbeauftragten oder die Abteilung der Datenschutzbeauftragten müssten eigentlich die nächsten Monate massiv wachsen. Weil die, also auch die ganzen Prozesse oder Ansprechpartner zu sein, wenn du eine große Firma hast, sind das Abteilungen, die wahrscheinlich völlig überlastet sind und innerhalb von 72 Stunden arbeiten. Wenn du irgendwie vielleicht 1000 E-Mails hast und die Prozesse noch nicht automatisiert sind, dann hast du ein Problem. Ich meine, es gibt ja, ich glaube, es gibt diese Grace Period von fünf Jahren oder vier Jahren.
Ich hatte mal zwei gehört.
Oder zwei. Also
ein schwaches Wissen, was ich da...
Genau, also wir fangen auch gerade an, uns tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen.
Ich meine, ich muss tatsächlich sagen, bei so großen Firmen habe ich da wenig Mitleid irgendwie. Weil die haben, denke ich, irgendwie so, boah, die sollten wirklich einfach mit ihren Daten sowieso schon als das sensibelste Gut irgendwie umgehen.
Ja.
Aber es ist halt wirklich irgendwie so... ist so ein gewaltiger Gesetzeskomplex irgendwie jetzt unter Umständen hinderlich... um einfach mal so, wir haben eine Idee, wir sagen, wir wollen irgendwie eine kleine Software machen, lass uns mal zusammenbasteln irgendwie und einfach so dieses Kreative, das direkt umsetzen und auch so dieses Release early, Release often, ob dir das Leben einfach schwer macht.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passiert und ich glaube, und das ist ja auch was man viel liest dazu, dass wir quasi, dass Europa dann damit als Innovationsstandort so ein bisschen was einbüßt. Weil gerade auch natürlich, also du hast ja schon angesprochen, du brauchst diesen Datenschutzbeauftragten, du musst diese ganzen Services haben und dann ist das ja egal, ob du 8000 Mitarbeiter hast oder zwei. Ja. So, wenn du jetzt natürlich eine ganz kleine Firma bist und du musst dich die ganze Zeit um diese Sachen kümmern, dann bist du natürlich nicht so schnell wie eine andere Firma, die sich darum jetzt nicht kümmern muss.
Aber sind das nicht alles dann auch über die Zeit Services, die man einfach auslagert? Genauso wie man als kleine Firma eine Steuerberaterin oder einen Steuerberater hat, hat man dann halt eben so einen Datenschutzbeauftragten.
Klar, grundsätzlich schon. Aber wenn du dir jetzt mal den Case überlegst, dass quasi unter Privacy Shield geht das natürlich mit den amerikanischen Firmen. Die müssen sich aber ja auch dran halten. Also das Privacy Shield ist ja nicht so amerikanische Firma passt schon, sondern Privacy Shield heißt ja dann auch, das geht schon, aber die müssen sich auch dran halten dann für EU-Kunden. So, und es gibt auch schon jetzt ganz viele Firmen, die einfach zu klein sind, und das wird mehr werden in den USA, die dann einfach sagen, wir sind nicht groß genug, wir können das nicht leisten für EU-Kunden, und dann gibt es einfach Geo-IP-Blocks. So, dann sitzen wir hier und dann warten wir auf die ganzen Tools theoretisch, und das hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kriegen wir dann einfach diese Tools nicht, oder wir entwickeln dadurch dann sozusagen auf dem europäischen Binnenmarkt mehr Eigendynamik, dann selber so eine Dinger, aber dann auch wieder nachzubauen.
Mhm. Und hat die gleich schon von meiner neuen Firma auf den Cayman Islands erzählt?
Ja. Also letztendlich irgendwie ist der letzte Satz zu dem Thema der erste Satz, ne? Mal abwarten, was da kommt irgendwie. Ne? Ist halt echt undurchschaubar.
Also ich glaube, es ist ein Thema, was uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten wird und wo wir noch das ein oder andere Mal uns irgendwie den Kopf auf den Tisch knallen werden und sagen so, das kann doch nicht sein, so war es nicht gedacht. Auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass es für viele Sachen gut ist. Ich glaube,
absolut.
Dass für den Nutzer an sich ist es von Vorteil.
Also hoffentlich verhindert es die weitere fahrlässige Handhabung von wichtigen Daten.
Ja.
So wie das heutzutage einfach total auf der Fall ist.
Oder dieses Ignorieren von, ach ja, da ist was passiert, ist uns egal.
Genau.
So, ich glaube, es liest sich ja schon relativ deutlich, wenn ihr es ignoriert und wenn ihr fahrlässig umgeht, dann kriegt ihr auf die Finger und zwar massiv.
Genau, und das ist ja auch.
Und das ist die Idee dahinter. Und
genau.
Ich glaube, das ist gut.
Ich glaube auch, dass insgesamt wird es nicht so hart ausgelegt werden, wie alle das jetzt befürchten. Und das ist natürlich so. Also ich kriege das ja auch in vielen Kundengesprächen mit, dass Leute immer sagen, was ist denn mit DSGVO? Dann sagen wir mal, ja, zu was dazu habt ihr denn Fragen jetzt zu unserem Service? Mhm. Das wissen die dann auch immer nicht. Die sagen, ja, was ist mit dem Ganzen? Und dann sage ich, wie mit dem Ganzen? Ja, wir sind konform. Ja, aber wie denn jetzt? Und dann, naja, wie man halt konform ist dazu. Ja, und da kriegst du halt eine ganze Menge rein. Ne? Und dann muss man das natürlich auch erstmal auseinanderklabüstern und sowas alles. Und da wird das nicht einfacher. Aber wir kriegen das schon hin und ich denke mal auch, nur wenn man wirklich fahrlässig gehandelt hat. Das heißt, immer schön alle Systeme up-to-date halten. Nicht jeder kriegt ein Passwort, nicht jeder kriegt alle Passwörter. Wir haben alle Mitarbeiterschulen, keine USB-Sticks. Da gehört auch sowas dazu, wie eine Schulung, keine USB-Sticks, die einfach so im Gang liegen, einfach mal in den Firmenrechner packen. Also so auch so Basic IT-Security. Und das ist ja eigentlich...
Auch Management.
Genau, das ist ja eigentlich ganz gut. Also dass quasi die Leute auch dazu gezwungen werden, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Weil bei uns in der Branche ist das ja quasi so ein, naja, also wenigstens, also bei uns jetzt im Umkreis, ne, das macht man halt einfach nicht, das wissen alle.
Naja, apropos fahrlässige Sicherheitslücken oder fahrlässige IT-Systeme.
Ja, alle sterben. So spaßigen Segment.
Du hattest vorhin was in Slack gepostet, das fand ich ganz spannend. Also das war so eine heiße News.
Ja, mit Notfall mit Notfallnummern.
Notfall mit Notfallnummern,
ja, genau.
Willst du erzählen, was passiert ist? Oder wollen wir das den iOS-Experten machen lassen? Hast du es gelesen?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, da muss jetzt der Flo ran.
Ja, das ist jetzt gerade auf Heise rausgekommen und da geht es um eine iPad-App. Und diese iPad-App heißt Naprot. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das steht. Von einem Berliner Unternehmen. Und die macht Folgendes oder soll Folgendes machen. Die ist für Rettungsdienstmitarbeiter. Und soll das Patienten- und Fallmanagement vereinfachen. Man kennt das ja, wie so ein Rettungswagen kommt irgendwo hin und muss dann irgendwie erstmal alles aufnehmen und muss dann später auch abgerechnet werden. Und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich auch im Zuge der Digitalisierung und auch des Paperless-Rettungswagens. gibt es das heutzutage auch schon so auf so einem iPad. Und da gibt es wohl diese Firma, die heißen Pulsation IT. Und die haben da so eine App zu rausgebracht und die wird wohl relativ viel benutzt. Und jetzt hat Heise rausgefunden, die haben einfach mal in ihrer, die haben mal so eine, die iOS-App sich angeguckt, so wie du das auch gerne machst, Thomas. Und da haben sie so ein paar interessante Sachen gefunden, wie zum Beispiel so Zugangsdaten und hartgecodete Passwörter und sowas alles für die APIs und hast du nicht gesehen. Und naja, es führte so weit, dass sie das so da rausgetragen, also die konnten jetzt Daten raustragen und konnten quasi mit diesen Zugangsdaten einfach mal sich Patientendaten rausholen und Falldaten und konnten halt auch falsche Falldaten anlegen. Für beliebige, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar auch für beliebige Notfallstandorte, die dann dort angeschlossen waren. Das heißt, es war jetzt nicht nur für einen Standort, sondern die haben einfach so ein Masterpasswort da drin gehabt und mit so ein bisschen API-Schnüffeln und sowas alles sind die relativ schnell an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, so, ne, wir wissen jetzt, wie das System hier funktioniert und los geht die Kiste.
Das erinnert mich so ein bisschen nicht hier, was war das da nochmal, dieses Wahl 3.0 oder was,
ja,
was
weiß ich.
PC-Wahl. PC-Wahl. PC-Wahl, ganz genau, wo ja auch im Endeffekt einfach die super Security Verschlüsselungsmechanik irgendwie so, das Passwort war ja auch einfach nur gespeichert, ja. In der Binary. Tatsächlich habe ich das, als ich mir die 200 iOS-Apps angeguckt habe, da war das halt ein Punkt, den ich mit abgecheckt habe, dass ich mir die entschlüsselten Dateien einfach nach hohe Entropie, meine Zeit, also nach passwortähnlichen Strings durchsucht habe.
Strings mit hoher Entropie.
Ja, Entropie, ganz genau.
Das heißt also, wenn ich sicher sein will, dann nehme ich halt als Passwort Passwort. Das wirst du niemals finden.
Tatsächlich wäre das bei der Methode nicht rausgefunden worden. Genau, oder einfach nur 5-mal A oder so. Ne? Da schlägt dann nichts an. Ich habe manchmal das Gefühl, das beste Passwort, was man nehmen kann in so einem Fall, ist irgendwas, was als Maschinensprache Sinn macht. Weil was aussieht wie eine Funktion.
Oder also eine falsch geschriebene Typdeklaration.
Ja, nicht mal als String, aber irgendwie so, was weiß ich, wenn du irgendwie dein Swift oder C oder was weiß ich Code hast und der wandelt sich dann, der wird kompiliert und ist dann nachher halt eben Code, Maschinensprache. Dass das ein guter Private Key wäre oder so, weil den wird's nicht so einfach finden irgendwie. Ja. Aber es ist schon ziemlich dämlich, Passwörter eigentlich in der Binary abzuspeichern.
Ich meine, bei PC-Wahl, da war ja die Forderung des CCCs zum Beispiel, dass alle Software, die im öffentlichen Raum, die öffentlich finanziert ist und im öffentlichen Raum eingesetzt wird, Open Source ist.
Absolut
gute Idee.
So, und das ist bei mir, als ich die Nachricht gelesen habe, irgendwie ist mir diese Forderung sofort wieder eingefallen und gedacht so, ja, warum nicht auch da? Ne? Also warum, wenn du den Code bei GitHub hochlädst, dann sagt dir GitHub so, hey, hier, wir haben Strings mit hoher Entropie gefunden.
Ja. Truffle Pick.
Wir haben da nochmal dein Push gestoppt und guck nochmal drauf, bitte. So, also allein deswegen und natürlich auch, weil, wenn es Open Source ist, beziehungsweise öffentlich einsehbar ist, solche Leute wie du oder Sicherheitsforscher nachgucken können.
Thomas oder Sicherheitsforscher.
oder andere Leute.
Das erinnert mich irgendwie an diesen Witz irgendwie so, da sind drei Musiker und ein Klavierspieler.
Entschuldigung, ich verstehe das schon. Thomas schreibt gerade was in sein Notizbuch. Ich glaube, ich habe gerade einen Strike gekriegt. So, genau. Aber sich das angucken können und sagen können und zumindest offensichtliche Fehler und offensichtliche Probleme identifizieren können. Das hatten wir auch bei dieser Anwaltssoftware, bei diesem Anwalts-E-Mail-Postfach, was ja auch maximal katastrophal war.
Nee, ist abgesagt worden.
Immer noch. Das haben die komplett ausgeschaltet erstmal.
Ja.
Was ein Desaster.
Die haben ja sogar noch die Empfehlung, im Nachhinein nochmal die Empfehlung gegeben, deinstalliert bitte auch schon den Client, weil der auch sehr unsicher ist. Also,
aber da muss ich jetzt eine Sache fragen, ne, da reingrätschen. Ne? Wie werden denn diese Verträge vergeben? Weil ich denke mir manchmal, dass wir bei einigen Kundenprojekten, selbst in kleinen Bereichen, da werden wir nach Penetration-Tests gefragt, die wir gemacht haben für unser komplettes System. Und wenn die das machen, dann sagt einer, nö, ist schon okay, macht mal hier Anwalt-E-Mail, hier sind 25 Millionen Euro, wir sehen uns in 4 Jahren. Funktioniert das so? Also ich weiß nicht,
ja, aber ich meine, öffentliche Auftragsvergabe wenn du in irgendeinem Pitch oder so gefragt wirst, ob du Penetration-Test gemacht wirst oder so, wenn du eine von den Firmen wirst, da wirst du dann sagen, so ja, natürlich. Und das war's, dann ist das Thema weg, da fragt ja auch keiner nach. Das ist halt einfach jetzt nur so ein Ding, was abgehakt werden muss oder so. Also das ist ja auch nicht wirklich, dass da Sicherheit Due Diligence gemacht wird oder sowas in der Art. Ne? Aber ja, bei so großen Firmen, da wird dann halt einfach gesagt, so, wir haben das hier alles nach ISO bla gemacht. Und damit sind unsere Arbeitsabläufe, was Datenschutz und Datensicherheit angeht, sind zertifiziert. Aber diese Überlegung, dass der Arbeitsablauf ein zertifizierter Arbeitsablauf immer noch zu unsicherer Software führen kann, der ist da ja nicht irgendwie wirklich in den Leuten drin. Aber letztendlich habe ich immer das Gefühl, also schon seit das damals mit Toll Collect war, habe ich das Gefühl, es werden einfach, so wie man früher bei IBM immer gesagt hat, es ist noch nie einer gefeuert worden, weil man IBM, wir hatten über Hold und Catch Fire gesprochen, es ist noch nie einer gefeuert worden, weil er IBM gekauft hat. So habe ich das Gefühl, ist das irgendwie so, du wirst auf keinen Fall gefeuert, wenn du Siemens als Partner mit reinholst oder wenn du SAP oder irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube, so werden einfach Aufträge verteilt. Die Leute wollen einfach, die wollen selber so wenig Risiko wie möglich machen und holen sich dann irgendwelche Schwergewichte rein, die dann ihre frisch aus der Uni und Werkstudenten dran setzen, wo natürlich genauso wenig wissen über das Thema Sicherheit oder was weiß ich was ist, wie bei jedem anderen auch. Aber es steht halt großer Name dahinter.
Der einzige Vorteil von diesen Firmen ist, sie sind verklagbar. Und die rechnen, die kalkulieren ja schon mit der Klage.
Das ist genau. Die sind dann auch versichert dagegen und sowas alles. Also das ist dann okay. Wobei jetzt bei dem Fall, den du da hattest, mit der 112er-Nummer oder so, war das eine Empfehlung oder Vorgabe, dass man die Software nehmen musste oder so?
Du musst ja überlegen, wie diese Rettungsdienste, die sind ja nicht staatlich zwingend. Das ist ja so das Rote Kreuz und meistens die Feuerwehr und ASB und wen es da alles gibt. Ne? Das sind ja verschiedene Strukturen, die das machen und die müssen natürlich auch für sich selber, die haben ja jeder eigene interne Systeme und die haben dann auch wieder Schnittstellen nach außen, wie das übergeben wird und so weiter. Und da gibt's ja schon einen ganz schönen Buch. Also ich habe mehrere Freunde in diesem Segment, so Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern und auch Rettungssanitäter und so. Und da gibt schon so einen Wildwuchs an Software, an verschiedenen Sachen. Weil da natürlich auch erkannt wird, und das ist ja klar, im Zuge der Digitalisierung, viele Prozesse, die da vorgemacht wurden, sind halt fehleranfällig. So, also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Protokoll, ich glaube in so Kliniken wird so ein Anästhesie-Protokoll, das wird schon seit Jahren nicht mehr per Hand geschrieben, sondern das geht natürlich auch im Computersystem, aber die hat ja auch jemand gebaut. Mhm. Und da läuft das dann in alle möglichen Richtungen. Und ich sag mal, wenn du jetzt einen stationären Rechner hast, geht das immer noch ganz gut. Wenn wir zum Beispiel bei iPads, hast du wahrscheinlich das Problem, das war ja im Store die App, würde ich mal schätzen, einfach öffentlich zugänglich, was natürlich schon erstmal eine schlechte Idee ist. Und also wenn du das dann schon so machst, wenn du sagst, okay, das soll jetzt nur eine ganze Zielgruppe haben oder so, muss es ja nicht unbedingt in Store. Ist zwar auch Security by Obscurity dann, ne? Macht halt auch nicht so viel Sinn, aber ist halt eventuell schon mal ein richtiges Mittel.
Ja, aber dann hast du einen Rettungssanitäter, der dann auch noch ein bisschen bewandert ist, irgendwie so, sich mal per MITM-Proxy irgendwie den Datentransfer anzugucken oder so, und dann hast du dasselbe Problem, ne? Aber es ist schon ein Ding. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein total weit verbreitetes Problem ist. Es gibt diese ganz vielen Nischen, wo sich gewisse Software etabliert hat, wo die Ansprüche echt nicht groß sind. Hauptsache die paar Aufgaben, die man machen muss, die werden darüber erledigt. Und wenn das von irgendeiner Klitsche irgendwo entwickelt wird, ist egal irgendwie, ob da spielt Sicherheit überhaupt keine Rolle. Hauptsache es nimmt ein bisschen Arbeit ab. Und ich glaube, da gibt es einfach einen Haufen von.
Und ich meine, letztendlich hast du es ja auch gezeigt. Du hattest ja einen Vortrag auf der Code Talks, der ist übrigens auch bei YouTube, den linken wir natürlich unten auch mal rein.
Oh, ja.
Dann
sieht man auch mal, wie Thomas aussieht.
Genau.
Podcast-Zahlen auch an Null.
Ja.
Auf großer Bühne.
Nein, aber die Prämisse davon war halt iOS Security beziehungsweise iOS App Security, und was du gemacht hast, war ja die Top 200 Apps zu nehmen und mal zu durchleuchten. Also du hast irgendwie ein bestimmtes Zeitlimit pro App gesetzt.
Genau.
Ob du offensichtliche Fehler findest, und da hast du von diesen 200 Apps waren über 50%, glaube ich, anfällig für bestimmte Attacken. Also guckt euch den Talk an. Sehr, sehr interessant, auch, also einfach so für Status der App-Entwicklung, wenn man so will.
Eine Sache will ich jetzt noch aufgreifen. Mhm. Du hast ja gesagt, das sollte alles Open Source sein.
Das ist die Forderung.
Ja, ja. Also finde ich ja auch gut, finde ich auch grundsätzlich gut so. Aber wir haben das ja auch, glaube ich, schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob das eine Folge war, die veröffentlicht wurde oder nur an kleineren Kreis ging, also Folge 0 oder minus 1. Aber wir haben ja zum Beispiel auch, ne, wir greifen ja immer wieder auf das Thema Apple zurück und sowas alles. Apple hat ja auch was für Open Source und hatte damit ein riesiges Problem. Swift. So, wie macht denn das jetzt der Staat, wenn sie die Bundeswahlsoftware Open Source meinetwegen, also muss ich überlegen, wie das jetzt funktioniert. Wir haben gerade schon gesagt, es wird so ein Auftrag vergeben, eine Firma muss das machen. So, dann schreibt man einfach mit rein in die Ausschreibung Software Open Source hier auf dem Bundes-GitLab, selbst gehostet vom BSI. Gute Idee. Und bitte genau. Dahin gemacht.
Nicht mehr bitte eure Private Keys auf unser GitLab.
Und schon, dann, man muss es ja nicht, muss ja nicht die volle Entwicklung im Offenen machen,
ja. Ne?
Aber man muss ja schon sagen, so, das ist jetzt ein Stand, und der wird jetzt sozusagen, ein Stand, der benutzt wird, wird dann sozusagen auch zu GitLab gestellt, und dann können Leute da nochmal drüber gucken, so. Apple hatte, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mal so einen Podcast gehört mit dem Chris Lettner, ein riesiges Problem, Jahre fast damit, dass sie überhaupt gar nicht wissen oder wussten, wie geht man mit diesem Community-Feedback dazu jetzt um. Das ist jetzt natürlich bei Swift ein bisschen was anderes, weil da kommen natürlich auch viele Leute, die haben Feature-Ideen oder sind, was so grundsätzliche Programmiersprachenkonstrukte angeht, sehr opinionated und sowas alles. Ne? Aber ich sag mal, selbst bei so einer PC-Wahl-Software, ne, wäre es ja schon so, da kommen viele Leute. Dann gibt es auch so die Commit-Chaser, die so die Typos machen und sowas alles, was ja auch alles wichtig ist und so. Und um den Blame-Count schön zu erhöhen. Und aber du hast natürlich dann auch dieses Problem, das muss ja jemand managen, und der muss ja auch verstehen, was da passiert. Das heißt, du brauchst ja trotzdem noch, also über die Laufzeit dann quasi noch wahrscheinlich mehr Geld für Support und Maintenance, weil du jetzt jemanden da sitzen haben musst auch, der das dann sich darum kümmert, also als Beruf sozusagen, und das dann merged immer und dann wieder dagegen Tests macht. Weil das kann ja auch nicht einfach jemand sein, der sagt immer, der nimmt jeden Pull-Request an, weil das ist ja auch kritische Software. Das muss ja zum Beispiel dann auch getestet werden, und es muss aber auch klar sein und nochmal geauditet werden. Und vor allem hast du auch das Problem, die Person, die da sitzt, die muss sich auch so tief damit auskennen, dass jetzt Leute, die jetzt zum Beispiel das schaffen, tricky Code einzubauen, und ich verweise an dieser Stelle nur an den Underhanded-C-Contest, ein großartiges Stück Software-Contest. Da geht es grundsätzlich darum, Code zu schreiben, der aussieht nach einer Sache, aber in Wirklichkeit eine andere Sache macht. Und da kommen Leute auf Lösungen, das hätte ich mir nicht träumen lassen, was da gebaut wird. Verlinken wir auch natürlich in den Shownotes. Ist großartig. Also auch wenn man kein C kann und eigentlich kein C, also das versteht man da schon. Und wenn dann erklärt wird, was da passiert, da fällt schon mal öfter mal das Kinn auf den Fußboden. Ja, weil dann, also es geht ja auch viel simpler wie mit dem doppelten Break in der OpenSSL-Sache bei Apple. Das war ja auch so ein Ding.
Genau, also das heißt, du musst ja jemanden haben, der sich auch richtig damit auskennt. Weil es ist ja nicht, nur weil es Open Source ist, ist es ja nicht sicher.
So. Nein, definitiv. Ich denke mal, es ist ja schon so auch... Also zum einen war diese PC-Wahl-Software ja nicht nur veraltet, sondern halt auch irgendwie schlecht gewartet.
Das
war ja der Eindruck. Und das letztendlich geht's, so wie ich das verstanden habe, ja auch ein bisschen darum zu sagen, so Leute, wir reden alle gerade über Digitalisierung. Wir haben jetzt eine neue Regierung, die sich dem Thema völlig verschrien hat, obwohl sie wenig bis keine Erfahrung davon hat und auch nicht weiß, was
das bedeutet.
Für die Leute, die das in 1000 Jahren noch hören, wir haben das Jahr 2018 und die in der Regierungserklärung jetzt der Großen Koalition steht, dass wir 2050 in allen Bussen WLAN haben. Achtung, Applaus. Ja, aber Termin ist so wichtig wie Lesen und Schreiben, das darf man nicht vergessen. Ja.
Aber also letztendlich geht es so ein bisschen darum zu sagen, so, okay, wir müssen dieses Wissen um Softwareentwicklung, um Software Maintenance, um Incident Management muss auch eine Bundesregierung können. Sie hat dieses Know-how im Moment nicht, wenn man sich das anschaut. Also man hat diesen Eindruck, sie hat dieses Know-how nicht und das, was sie vergibt und was sie macht, ist Management getrieben und gesagt, mach, ich will mich da nicht drum kümmern, ich will mich da auch langfristig nicht drum kümmern, ich vergebe diesen Auftrag für x Millionen Euro, macht, so, und ich will euch als verklagbare Entity haben, aber der Öffentlichkeit gegenüber wird keine Verantwortung übernommen, was das angeht. Das heißt eigentlich, keine Ahnung, vielleicht muss die Bundesregierung Open Source Maintainer einstellen, die das Halbzeit machen und dann vielleicht sogar einfach mal diese, also ein Trend ist ja gerade, dass ganz viele dieser Open Source Leute, also Evan Yu zum Beispiel von FutureHest, der hat ja damit angefangen, einen Patreon-Account zu machen. Der wurde komplett finanziert dadurch, dass die Community ihn finanziert hat und deswegen seine Arbeit finanziert hat.
Gibt's ja auch. Bei der Software hat die Community ja schon alles finanziert, ne? Bei staatlicher Software, das muss man dazu sagen.
Genau.
Also ich denke, ihr habt beide recht. Auf der einen Seite glaube ich schon, das wird teurer. Auf der anderen Seite ist das für mich, ist es auch so, dass zu fordern, dass das öffentlich gemacht wird, baut halt einen gewissen Druck auf, Software nicht einfach nur bis zum Release-Datum zu sehen, Softwareentwicklung, sondern Softwareentwicklung findet statt, solange die Software im Einsatz ist. Und das ist halt in den Köpfen nicht drin. Also sowas muss maintained werden, es muss jeder immer sofort immer einer ansprechbar sein im Falle von Sicherheitslücken. Und ja, man muss ein bisschen proaktiv auch nach Sicherheitslücken suchen und das macht man natürlich dadurch, dass es dann irgendwie veröffentlicht wird. Also Open Source heißt ja nicht automatisch, dass Pull Requests oder irgendwie sowas gemacht werden können. Natürlich ist das sinnvoll. Open Source kann ja einfach nur irgendwo ein TAR-File irgendwo sein.
Klar.
Aber natürlich ist es sinnvoll, wenn was gefunden wird, dass man dann die Möglichkeit gibt, das zu reporten auf die eine oder andere Art und Weise.
Klar, du brauchst ja aber ja, wir müssen hier in diesem Moment ja noch ein Stück weitergehen, weil es ist ja quasi so, wir haben ja dann auf einmal schaffen wir ja Softwareinfrastruktur, die öffentlich ist. Öffentlich gewartet werden kann. So, und das ist jetzt natürlich anders, als wenn ich
jetzt gewartet werden muss.
Ja, genau, muss es ja auch. Nee, muss ja auch jetzt schon. Und also PC-Wahl, das sah halt auch jetzt nicht mehr so gut aus, aber das hat ja noch immer Updates gegeben. Was sie da geupdatet haben, weiß ich auch nicht. Ich schätze mal, für die Firma, die das gemacht hat, war das damals, als sie den Auftrag bekommen, das Geschäft ihres Lebens. Das sind wahrscheinlich irgendwo 6 bis 12 Leute, die da irgendwo sitzen und
leben von diesem Namen.
Oder ein Mann.
Ja, waren 3, 4 oder so.
Ja, aber relativ klein. Relativ klein und aber du hast jetzt natürlich danach das Problem, natürlich musst du nicht das mit Pull-Requests machen, aber du brauchst ja schon eine Instanz, wie gesagt, die sich mit dieser Software auskennt, die das einschätzen kann, was da kommt an Kommentaren erstmal, ne? Auch wenn es keine Pull-Requests sind. Dann musst du gucken, wie wird das umgesetzt, mit welcher Priorität wird was umgesetzt, wie viel Budget gibt es dafür. Also ich sehe das natürlich jetzt mehr aus so einer Projektmanagement-Sache.
Und du hast vollkommen
recht. Und vor allem hast du das Problem, aber ein großes Problem hast du halt im Vergleich zu jeder anderen Open-Source-Software. Wenn ich jetzt irgendeine Library, wenn ich jetzt hier Lodash nicht mag. Underscore. Also die Leute, die Lodash gemacht haben, mochten Underscore nicht mehr. Ja. Ne? Und wenn ich jetzt Lodash nicht mag, dann fork ich das und dann baue ich das komplett selber nochmal neu und schreibe mir das so, wie ich das will und nenne das Flowdash. So.
Morgen bei
soon to be read.
Ich muss mal kurz den Hopfer verlassen und mal ein NPM-Paket einreichen.
Nein, pass auf. Dann nenne ich das Flowdash und dann kann das benutzen, wer das möchte, weil ich mit meinen Ideen, wie ich das jetzt bauen möchte und das machen möchte, quasi da vollkommen freie Hand habe. Ist ja Open Source Software. Kann ich auch mit PC-Wahl machen. So, ja. Ist gar kein Ding. Was du natürlich bei PC-Wahl möchtest, theoretisch, dass dein Input sicherheitstechnischer Art oder vielleicht auch Software-ergonomischer Art oder wie auch immer oder von der Dokumentation her eingenommen wird und dann auch im finalen Produkt landet. Weil das hat ja, da haben ja alle was von. So. Da hast du jetzt aber das große Problem, sowas wird ja natürlich, es gibt ja dann so Steering-Committees und sowas alles, ne? Und da gibt's ja schon in der Open-Source-Welt, so gerade bei Node.js und sowas alles, da gibt's ja schon über genug Drama, weil Leute nicht mögen, was der andere gesagt hat und dann hat der wieder gesagt und dann alle riechen nach Lulu, weißt du, und da hast du immer große Probleme so. Und das wird natürlich noch krasser, wenn du das auf so einer offenen Ebene hast und dann quasi direkt unter die Regierung sozusagen gehängt hast oder durch irgendeinen Branch der Exekutive, dass du dann quasi, weil dann musst du ja quasi auch Schiedsgerichte haben, weil ja, wer hat denn jetzt recht? Weil dann kommt dann einer um die Ecke und sagt dann zum Beispiel, hier, Dangling Pointer, so wie ihr das benutzt habt, sind immer unsicher, deswegen kann hier Russland, ne, die sind ja gerade der Cyber-Schurke für alles. Deswegen kann Russland jetzt hier alles bei uns hacken und dann muss natürlich, wenn die andere Seite dann sagt so, nee, ist nicht so, dann muss das ja entschieden werden und einer muss sagen, nee, ist wirklich nicht so oder ist wirklich so und das ist ja, also das ist ja nicht nur von dem, also
Es ist ja immer so eine.
Ja, ich finde, du malst das schon extrem schwarz.
Also ich glaube,
ja, das wird genau das wird passieren.
Aber ich bin mir sicher, dass genau das passieren wird.
Nur weil man sagt, der Code, der soll verfügbar sein, ist deswegen automatisch auch nicht sofort erlaubt, dass es geforkt werden kann oder so. Es gibt
nein, ja
Rechte auf den Code und es gibt auch also.
Das Forken ist auch gar kein
Problem. Du kannst ja immer noch irgendwie eine Instanz haben. Du musst dich auf diese Diskussion nicht einlassen. Es wird mehr Arbeit.
Genau.
Das auf jeden Fall und es wird auch mehr Kosten. Allerdings bekommst du halt auch was dafür.
Klar.
Und ich denke, das ist sinnvoll, das, was man dafür bekommt.
Ich bin ja genau deiner Meinung.
0,0001% bezahle, ist das halt
genau
das möchte ich.
Genau, ich bin genau deiner Meinung. Aber ich sag nur, also ich versuche nur aufzuzeigen, was so die Sachen sind, die dann da mitkommen. Und das ist natürlich auch gut, aber ist natürlich auch eine andere Sache. Und ich weiß nicht, ich weiß zum Beispiel nicht, ob einfach so die Regierung an sich mit ihrer digitalen Struktur, wie sie jetzt ist, das schaffen kann.
Ich glaube, das ist ein langfristiger Prozess und ich glaube, es ist nur wichtig, diese Diskussion anzustarten und zu überlegen, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, so okay, wir schaffen jetzt die digitale Infrastruktur der nächsten X Jahre so und dieses Thema ist nicht wegzudiskutieren, es wird kommen und es wird noch massiver ausgebaut werden und die Frage ist, die wir uns stellen, ist, wollen wir, dass das an irgendein T-Systems oder was auch immer vergeben wird, dann irgendein geheimes Paket, was unsicher ist und im Moment einfach keinen Standards entspricht. Also es ist ja nicht kein Einzelfall, dass so ein Quatsch passiert, dass wir da irgendwie andere Wege finden müssen. Und die Forderung vom CCC, dass es halt Open Source wird, beziehungsweise der Öffentlichkeit einsehbar gemacht wird, dient ja nicht nur, dass der Code einsehbar ist, sondern auch transparent, wer kriegt denn Regierungsaufträge, was liefern die ab und wo gibt es da Probleme oder sonst was. Genau. Also es sind ja ganz, ganz viele Punkte und das ganze Thema ist nicht einfach, das ist hochkomplex und sicherlich nicht einfach mal kurz heute zu lösen.
Wir waren so
kurz.
Fast haben wir es geschafft.
Jetzt müssen wir das kaputt machen hier. Das kann ja wohl.
Aber ich glaube, wir müssen da weitergehen und ich glaube, das muss ein viel größeres Thema werden in dieser ganzen Digitalisierungsdebatte. Weil im Moment wird nur darüber geredet, wir müssen alles digitalisieren, aber wie wir das machen, und es wird wie gesagt, Kinder müssen auf einmal programmieren lernen und das wird als Digitalisierung beschrieben, da gehört noch viel mehr dazu. Also da sind noch ganz andere Themen, die wir mal betrachten müssen, die vielleicht sogar relevanter sind als das Kinderprogrammieren. Aber da können wir uns vielleicht mal einen Experten dazu einladen. Die sitzen nämlich auch hier im Beta-Haus.
Ach, das vielleicht mal
wo es darum geht, müssen Kinder programmieren lernen, beziehungsweise Lehrer und wie macht man das oder wie begeistert man Kinder fürs Programmieren? Ich meine, da haben wir ja auch schon unsere Coaching-Erfahrung, aber ich glaube, da laden wir mal Experten dazu ein.
Das kriegen wir ganz gut hin, denke ich mal.
Ja.
So, bis dahin, das war's dann auch, denke ich. Dritte Folge, dreimal Halbwissen. Vielen Dank fürs Zuhören. Auch dieses Mal wieder gerne kommentieren, liken, was man so alles mit diesem Medium machen kann. Wir sind auch jetzt ab dieser Folge, ab dem Wochenende, denke ich mal, normal per RSS-Feed erreichbar. Und da kann man das auch ein bisschen anders konsumieren als über Soundcloud. Also nicht, dass wir jetzt was gegen Soundcloud hätten oder so. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Sinn gemacht heute. Haben ein bisschen Licht in die Welt gebracht. Und wir versuchen das dann zum nächsten Mal wieder. Und bis dahin bleiben wir dreimal Halbwissen. Ich sag mal Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.
Ciao.
Tschüss.